ist eine zweite Chance. Wer diesen Satz hört, nachdem er etwas verbockt hat, der kann aufatmen. Der wird nicht auf die Fehler der Vergangenheit festgenagelt. Ich erinnere mich an eine Situation in meinem Leben, da war ich enorm froh um eine neue Chance. Nach vielen, vielen Fahrstunden kam endlich der Tag der Fahrprüfung. Alles schien gut zu gehen. Aber der Experte schreibt immer mehr Notizen in seinem Blog während der Fahrt. Und ich ahne nichts Gutes. Am Schluss parkiere ich vor dem Straßenverkehrsamt und er hält mir alles vor, was ich falsch oder eben nicht gemacht habe. Und sagt, durchgefallen. Ich kam mir wirklich wie ein Versager vor. Das war so bitter. Aber zum Glück, in all der Enttäuschung, zum Glück hat er nicht gesagt, ja, wissen Sie, vergessen Sie es gerade mit dem Autofahren, keine Chance mehr, fahren Sie lieber Velo, aber auch seien Sie vorsichtig. Nein, das hat er nicht gesagt. Ich wusste, es gibt eine neue Chance. Es gibt eine zweite Chance, wo ich diesem Experten zeigen kann, dass ich wirklich Auto fahren kann. Gib mir bitte eine zweite Chance. Wie oft wünschen wir uns auch in unserem Leben, so wie einen Reset-Button drücken zu können und es wieder von vorne anzufangen. Ich habe mal von einem jungen Geschäftsmann gehört, bei einem Deal hat er 20 Millionen in den Sand gesetzt. 20 Millionen. Der geht in seinem Büro. Nach diesem fatalen Fehler sitzt er im Büro und wartet auf den entscheidenden Telefonanruf von seinem Chef. Der Chef ruft an, ruft ihn in seinem Büro. Der arme Kerl packt seine Sachen, löscht die Daten auf dem Computer, räumt seinen Arbeitsplatz und geht zum Chef. Und bevor der Chef irgendetwas sagen kann, sagt dieser Geschäftsmann, Chef, ich weiß, ich habe Mist gebaut, ich weiß, was du sagen willst, aber ich bitte dich, lass mich in Ehren gehen. Ich kündige und gehe selber. In einer Stunde bin ich weg. Der Chef steht auf, geht zum jungen Geschäftsmann, legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt ihm, ich habe gerade 20 Millionen in deine Ausbildung investiert. Geh zurück zu deiner Arbeit und schaue, dass sie sich lohnen. Wow, das ist Gnade, das Gegenteil zu erhalten, was ich verdient habe. Und wenn wir Menschen miteinander so umgehen können, wie viel mehr kann das Gott? Gott ist ein Gott der zweiten Chance, aber auch der dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten Chance. Ein Gott der neuen Chancen. Und immer wieder sehen wir in der Bibel, Gott liebt es, Menschen, die versagt haben, eine neue Chance zu geben. Und wir sind in der Geschichte von Jona an einem Punkt angekommen, wo wir merken, auch für Jona gibt es eine neue Chance. Obwohl er von Gott weggelaufen ist, obwohl er sich so rebellisch verhalten hat, lässt Gott ihn nicht los, gibt er ihm einfach nicht auf, sondern er geht ihm nach und er rettet ihn auf einer spektakulären Art und Weise. Und der letzte Vers im zweiten Kapitel heißt es, und der Herr gebot dem Fisch und der spie Jona ans Land. Und am Anfang des dritten Kapitels finden wir also den Jona irgendwo am Strand vom Mittelmeer, aber er macht dort nicht Badeferien, sondern der wurde dort ausgespuckt. Außen glitschig, innen glücklich, dass er wieder Boden unter den Füßen hat. Ein ausgespuckter Gottesmann. Und ich habe mich gefragt, in welcher körperlichen Verfassung befindet sich Jona? 3 Tage, 3 Nächte nichts gegessen, nichts getrunken, nur Salzwasser. Die Magensäure hat wahrscheinlich seine Haut so richtig angegriffen. Traumatisiert ist er auf jeden Fall nach einem solchen Abenteuer. Und er stinkt sicherlich fürchterlich nach Fisch. Aber Gott gibt dem Jona eine neue Chance, nicht nur indem er sein Leben rettet, sondern indem er auch wieder zu ihm spricht. Und wir lesen hier im Kapitel 3, den ersten Vers. Und das Wort des Herrn ging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Dass Gott widerspricht, das ist ein Ausdruck seiner Gnade, oder? Gott hätte schweigen können, sagen, was soll mit dem? Also so ein rebellischer Prophet habe ich noch nie im Leben gesehen. Verschwind einfach. Oder Gott hätte einfach kurz sagen können, also Jona, ich bin zutiefst enttäuscht von dir. Das mit dem Propheten, vergessen wir es einfach. Oder er hätte auch sagen können, Jona, ich habe gemerkt, ein internationaler Dienst ist eine Schuhnummer zu groß für dich. Komm, wir machen so, du gehst wieder in deinem Dorf zurück und ich habe so kleinere Aufgaben für dich. Zum Beispiel, wenn jemand eine Ziege verliert, dann kann er zu dir kommen und ich sage dir, wo sie sich versteckt hat und so. Kleine Aufgaben, aber vergessen wir das mit Ninive, da ist einfach zu viel für dich. Aber nein, Gott sagt ihm weder, dass er unbrauchbar ist oder dass Gott ändert auch nicht seine Pläne, sondern er sagt ihm Folgendes. Vers 2 lesen wir. Da mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Kommen euch diese Worte irgendwie bekannt vor? Sind fast genau die gleichen Worte, die Gott an Jona sagt beim ersten Mal, im Jona Kapitel 1, Vers 1, oder? Nur weil Jona ungehorsam war, ändert Gott nicht seine Pläne. Und manchmal denken wir, ja, ich mache gleichwohl das, was ich will und ein zweites Mal kommt Gott sicher nicht mit dem Gleichen, oder? Aber Gott ändert nicht seine Pläne. Er hat genau seinen gleichen Auftrag, kein neues Angebot zu besseren Konditionen. Und an einem Punkt lässt Gott keine Unklarheiten offen. Das heißt, er mache dich auf und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Also Jona, einfach, dass du wirklich verstanden hast, die Botschaft, die ich dir sagen werde, nicht das, was du denkst, es sei gut, oder das, was Menschen hören wollen, sondern die Botschaft, die ich dir sagen werde. Und interessanterweise reagiert Jona diesmal ganz, ganz schnell und tut, was Gott ihm sagt. Wir lesen weiter. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Ich habe mich gefragt, was ist denn bei Jona anders jetzt als beim ersten Mal? Was denkt ihr, was ist da anders? Irgendeine Ahnung? Der stinkt mal, ja? Der stinkt nach Fisch, ja? Warum geht er jetzt sofort? Vieles ist beim Alten geblieben, wie wir später sehen werden. Aber der hat etwas verstanden. Es ist besser, wenn ich von Gott nicht mehr weglaufe. Es ist besser, es lohnt sich nicht, von ihm wegzulaufen. Es ist besser, wenn ich Gott gehorsam bin. Diese Lektion hat er sicher gelernt. Und diesmal macht es Jona wirklich besser. Der geht nach Ninive, in die Hauptstadt der Feinde. Etwas mehr als 1000 Kilometer unterwegs. Heute würden wir sagen, durch Kriegsgebiet, durch die Wüste, macht er sich auf diese Reise, um gehorsam zu sein. Seine Argumente sind immer noch da. Oder? Warum sollte Gott ausgerechnet Israels Feinde verschonen, die so viel Unheil anrichten? Würden diese Leute wirklich auf mich hören? Was, wenn sie mich umbringen? Was hat Gott davon, einen toten Propheten zu haben? Riskiere ich damit nicht mein Leben? Bei genauem Überlegen gibt es keine richtigen Argumente, warum Gott ihn dorthin schickt. Außer diesen einen, Gott will diesen Menschen noch eine zweite Chance geben und dafür will er Jona einsetzen. Aber trotz aller Argumente geht Jona. Respekt, der geht einfach. Ich habe mich gefragt, was muss auch in unserem Leben passieren, damit wir Gott einfach gehorsam sind? Was müsste alles passieren? Wenn wir mit uns selber ehrlich sind, dann müssen wir uns eingestehen, vielfach ist doch auch für uns Gottes Auftrag und Willen glasklar. Oft steht es schwarz auf weiß geschrieben, wir wissen, was Gott von uns will. Und trotzdem gibt es immer wieder Situationen, in denen ich mich für meinen Weg entscheide. Natürlich habe ich meine Argumente, die gegen Gottes Befehl sprechen, aber oft ist es einfach dieses Argument, ich habe keine Lust. Da können wir von Jona viel lernen. Trotz allen Argumenten geht er diesmal. Warum? Ich glaube nicht, weil er Angst vor Gott hat, sondern weil er eine Begegnung mit der Gnade Gottes gehabt hat. Der hat das Herz von Gott gespürt, erfahren, erlebt irgendwie und merkt, hey, Gott ist nicht gegen mich, Gott ist für mich. Er hat mich ja gerettet aus dem Bauch des Fisches. Also es gibt ein Leben auch nach dem Fisch. Und wenn wir Gottes Herz spüren, wenn wir merken, dass Gott für uns ist, dann sind wir auch bereit, gehorsam zu sein. Aus der Beziehung heraus. Ich habe zwei Kinder im Vorschulalter und ich erwarte nicht von ihnen, dass sie gehorsam sind, weil ich es einfach so sage oder weil sie Angst vor mir haben. Es könnte sein, dass der Papi die Stimme erhebt oder schreit und weiß. Nein, sondern aus der Beziehung heraus, weil sie spüren, ich liebe sie. Oder? Und so ist es auch bei Gott. Wenn er gehorsam verlangt, dann weil wir ihm vertrauen, weil wir merken, er liebt uns. Und oft denken wir, schon wieder eine Predigt über Gehorsam und da will ich nicht mehr hören. Hey, es geht in erster Linie um Beziehung. Gott will dir sein Herz zeigen und dann ist Gehorsam keine Last mehr, sondern Freude. Was wir hier noch sehen ist, dass Gott an sein Ziel kommt. Und wir es in der Hand haben, wie groß der Umweg bis dahin ist. Jona hätte auch beim ersten Reden von Gott direkt nach Ninive gehen können. Er hätte sich ziemlich viel Zeit ersparen können, auch jede Menge Geld. Oder? Mit seiner Schiffsreise, wahrscheinlich hat er alle seine Ersparnisse ausgeben müssen. Natürlich wären ihm ein paar interessante touristische Attraktionen wie die Meeresrundfahrt entgangen und auch interessante Erkenntnisse über die Biologie oder Anatomie von Meerestieren. Aber sind wir doch ehrlich, all das hätte er sich ersparen können. So viel Leid, eine Menge Leid hätte er sich ersparen können. Die Reise weg von Gott kostet immer viel Geld, viel Ressourcen, die wir für Gott einsetzen sollten. Sünde kostet immer, Ungehorsam kostet immer. Zeit, Geld, Gesundheit vielleicht. Jetzt muss ich euch noch etwas sagen. Auf meinem Weg dahin hatte ich so 45 Minuten Zeit. Und was macht man so auf dem Weg? Ich war am Beten und ich habe gesagt, Gott, ich habe mich zwar vorbereitet, aber könnte es sein, dass du sonst noch etwas sagen willst. Und dann ist mir ein verrückter Impuls durch den Kopf gegangen und ich habe gesagt, ja, ich rede auch über Gehorsam, ich will auch gehorsam sein. Am liebsten würde ich gar nicht darüber reden. Aber ich habe den Eindruck, da ist jemand, der sehr viel Geld verloren hat, weil er Gott ungehorsam gewesen ist. Gott will dich nicht bloßstellen, aber es kann sein, dass du sehr viel Geld verloren hast. Und die Botschaft von Gott ist einfach, verzweifle nicht, Gott gibt dir eine neue Chance. Such zuerst das Reich Gottes und er wird dich segnen. Sei gehorsam und er wird für dich sorgen. Ungehorsam, Sünde kostet immer. Sie raubt uns wertvolle Ressourcen, die wir für Gott einsetzen könnten. Diese Geschichte lehrt uns auch, dass wir schneller, leichter und direkter ans Ziel kommen, wenn wir auf Gottes Reden hören. Und wie oft lassen wir uns auch von der Angst in unseren Entscheidungen leiten? Also vielleicht eher nicht, also alle Anwesenden ausgeschlossen. Aber es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich mir eingestehen musste, viele Sachen mache ich oder mache ich nicht, weil ich Angst habe. Viele Entscheidungen in meinem Leben wurden von der Angst bestimmt. Das gibt's ja nicht. Wir haben nicht einen Geist der Ängstlichkeit empfangen, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung, heißt es in der Bibel. Und es kam zu einem Punkt in meinem Leben, wo ich mich entschieden habe, stopp. Ab jetzt entscheide ich mich, mich nicht mehr von der Angst leiten zu lassen. Kennt ihr das auch, oder? Puh, Menschenfurcht. Ja, was, wenn ich meinen Kollegen zum Live on Stage einlade? Wie wird der reagieren? Der wird lachen und sagen, die sind so fromm und weiß ich was. Oder was, wenn ich jemand anbiete, dafür zu beten oder sonst irgendwas? Und so schnell kommt die Menschenfurcht, so schnell kommt die Angst zu versagen. Was, wenn ich es nicht richtig mache? Frage dich, was würdest du alles für Gott tun, wenn du keine Angst hättest? Mein tägliches Gebet ist einfach, Gott, mach mich mutig und unerschrocken und bestätige du mich. Was würdest du alles tun für Gott, wenn du keine Angst hättest? In welchem Bereich in deinem Leben wärst du gehorsam, wenn du keine Angst hättest? Der Jona hätte wirklich viele berechtigte Gründe gehabt, Angst zu haben. Die Assyrer waren ein außerordentlich grausames Volk, wenn wir ihren Inschriften glauben dürfen. Häuteten sie ihre Feinde beim lebendigen Leibe. Sie stapelten ihre Schädel zu Haufen und verübten andere schreckliche Taten. Also kein Wunder, dass Jona beim ersten Mal nicht einfach so freiwillig dorthin gehen wollte. Aber was ist das Schlimmste, was dir passieren könnte, wenn du das tust, was Gott dir sagt? So gefährlich wie bei Jona wird es wohl nicht sein, oder? Und wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast und ein Nachfolger von ihm geworden bist, dann musst du dich nicht mehr lange fragen, Gott, was hast du für einen Auftrag für mich? Vor allem junge Leute fragen sich oft, Gott, was willst du von mir? Was hast du für einen Auftrag? Das was ist klar. Die einzige Frage, die bleibt, ist wo. Wie Gott zu Jona gesprochen hat, so hat auch Jesus seinen Nachfolgern damals und auch heute gesprochen und uns einen Auftrag gegeben. Kennt ihr diesen Auftrag? Im Markus-Evangelium 16 heißt es, ich lese es mal so vor, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Das ist unser Auftrag. Ist das auch euer Auftrag? Oder nur Pastoren, Evangelisten, Spezialisten? Nein. Wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, dann musst du nicht mehr lange fragen, ja, was habe ich für einen Auftrag? Das ist dein Auftrag. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen und ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber liefen davon. Nein, sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Hey, wir machen unseren Teil, wir verkünden das Evangelium, das ist unser Fokus. Du musst keine Angst haben um die Zeichen und alles, die folgen dann. Das heißt, der Herr wirkte mit. Wenn du deinen Teil machst, gehorsam, sagst, hey, Jesus, ich will einfach dein Zeuge sein in dieser Welt, ich will helfen, dass Menschen zu Nachfolger von dir werden, dann musst du dich nicht um das andere kümmern. Jesus wird dich bestätigen mit all den Sachen. Aber so oft haben auch wir Ausreden. Ja, also diese Worte gelten vor allem den 12 Aposteln und ich bin kein Apostel und so weiter. Damals schon, aber heute, also hier in Bülach ist so ein harter Boden und die Leute sind so verstockt und so hart und nein, das geht gar nicht. Und so viel aus und das mit Zeichen und all diese Sachen, die gelten heute sicher nicht. Und so schnell finden wir Ausreden, so viele Ausreden. Klar, diesen Auftrag können wir und müssen wir nicht aus eigener Kraft tun, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist befähigt uns dazu. Es geht nicht so sehr um dich und deine Weisheiten und Fähigkeiten, sondern Gott will durch nur deinen Gehorsam und deine Verfügbarkeit, dass du sagst, Herr, hier bin ich. Und er will, dass du mutig sagst, Herr, schenk mir Impulse von dir. Wann soll ich dich verkünden? Schenk mir Impulse und ich will dir gehorsam sein. Und weißt du, das heißt nicht, dass du nie Rückfälle haben wirst, dass du nie ungehorsam sein wirst. Aber sobald du merkst, jetzt hat mir Gott einen Impuls gegeben. Kennt ihr das? Mitten in einem Gespräch bist du so nah am Evangelium und sagst, ja, und jetzt könnte ich dem erzählen. Und du machst es nicht. Aber dann ist es auch nicht so schlimm. Gott gibt dir eine neue Chance, aber es ist wichtig, dass du bei dieser Entscheidung, gehorsam zu sein, zurückkommst und sagst, Jesus, jetzt war ich ungehorsam. Bitte vergib mir und ich komme zu dieser Entscheidung zurück. Wenn du mir wieder einen Impuls gibst, will ich dir gehorsam sein und das tun. Jesus gibt uns immer wieder neue Chancen und er will durch uns wirken. Stell dir vor, was Gott alles durch dich bewirken könnte, wenn du gehorsam bist. Wisst ihr, aber Gott will nicht, dass wir seinen Auftrag aus Angst erfüllen. Hier sehen wir ein Detail, das ganz spannend ist. Es heißt ja, Ninive war eine sehr große Stadt vor Gott. Ich habe mir gedacht, Moment mal, eine sehr große Stadt vor Gott. Ist vor Gott nicht alles klein, wenn sogar winzig? Wie, es war eine sehr große Stadt vor Gott. Das heißt, diese Stadt ist bedeutsam in Gottes Augen. Wichtig, groß, die Menschen sind groß in seinen Augen. Gott sagt, hey, diese Leute sind mir so wichtig. Und weißt du, wenn du die Menschen als klein ansiehst oder unbedeutsam, dann sind sie dir gleichgültig. Aber wenn wir sagen, Gott, ich will nicht, dass mir die Menschen um mich herum, meine Arbeitskollegen, Verwandten und so weiter, dass sie mir gleichgültig sind. Gott, zeig du mir dein Herz. Zeig du mir, wie du diese Menschen siehst. Und wenn du plötzlich merkst, wie Gott sie sieht, als bedeutsam, als groß, als wichtig, dann bekommst du ein Anliegen für sie. Dann kannst du nicht anders, als zu ihnen hingehen und sagen, hey, wenn sie so wichtig sind in Gottes Augen, wenn sie Gottes VIPs sind, dann geh ich hin. Gott will diese Menschen unbedingt retten. Spürt ihr den Unterschied? Nicht aus Druck, aus Muss, oh, jetzt muss ich halt und oh, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich das nicht gemacht habe. Nein, sondern weil Gottes Gnade mich angesteckt hat. Ich merke, Gott ist barmherzig und er wünscht sich so sehr, dass diese Menschen gerettet werden. Deshalb entscheide ich mich, sie so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und wenn du merkst, ja, mir sind die Menschen eigentlich egal, also ich habe nicht so ein Anliegen für Menschen, die Jesus nicht kennen, dann schreie zu Gott und sag ihm, bitte, bitte befreie mich von meiner Gleichgültigkeit. Hilf mir, dass ich die Menschen so sehen kann, wie du sie siehst, als wichtig, als groß, als bedeutsam. Eine sehr große Stadt vor Gott. Später erfahren wir, es waren über 120.000 Menschen, die in dieser Stadt wohnten. Also Jonah kommt nach einer langen Reise in Ninive an. Er stinkt fürchterlich nach Fisch. Seine ganze Haut ist wahrscheinlich von der Magensäure angegriffen. Und schon allein sein Aussehen wird zur Attraktion der Stadt und trägt eine Botschaft in sich. Vor einigen Jahren hat man in Ninive bei Ausgrabungen etwas ganz Spezielles entdeckt. Es war ein Stein mit verschiedenen Bildern und wenn man das genauer anschaut, sieht das folgendermaßen aus. Das ist eine Gottheit, ein Götze, das heißt, der heißt Dagon, der Fischgott. Also die Niniviter beteten einen Fischgott an. Also für sie war der Fisch etwas ganz Wichtiges. Die lebten weit weg vom Meer, aber das war für sie irgendwie, hatte eine große Bedeutung. Und da kommt einer, der nach Fisch stinkt und das sieht so aus, als wäre von einem Fisch ausgespuckt und bringt eine Botschaft. Ich weiß nicht, ob Jonah ihnen die Geschichte seiner Rettung erzählt hat. Das würde sehr stark dafür sprechen, dass die gehört haben, hey, es gibt ein Gott, der größer ist als alle Fische der Meer. Es gibt einen Gott, der stärker ist als dieser Dagon. Es gibt einen lebendigen Gott, der alles geschaffen hat. Ich weiß nicht, ob Jonah davon erzählt hat, aber schon allein sein Aussehen erzählt seine Geschichte. Und Jonah kommt in die Stadt und bringt eine Botschaft, er hat nur ein Thema. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Amen. Vielleicht die kürzeste Predigt, die es gibt in der Bibel. Eine ganz krasse Botschaft. Wichtige Sachen fehlen. Gott wird nicht einmal erwähnt. Der Grund, warum sie zerstört werden, wird nicht erwähnt. Was haben wir denn gesündigt? Auch nicht die Möglichkeit zur Umkehr wird erwähnt. Wichtige Sachen fehlen. Irgendwie es erweckt den Eindruck, dass Jonas sehr sparsam mit seinen Worten umgeht. Hat Gott ihm nur diese kurze Botschaft gegeben oder hat er absichtlich nur das Minimum an Informationen weitergegeben? Eine kurze Botschaft, aber die hat eine ganz starke Wirkung. Wir lesen hier Vers 5. Und die Leute von Ninive glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. So sieht Umkehr aus. Das ist keine billige Gnade. Es kostet sie was. Und so schnell verkommt die Gnade bei uns zur billigen Gnade. So, ja, weißt du, ich kann machen, was ich will. Ich bete um Vergebung. Und Jesus vergibt mir jedes Mal. Und morgen kann ich wieder anfangen. Nein, Umkehr bedeutet hier, hey, Taten der Umkehr. Das heißt nicht, dass du plötzlich Asche auf deinen Kopf schütteln musst oder deine Kleider ausreißen musst. Aber hey, Umkehr bedeutet, ich bereue meine Taten. Mir wird plötzlich klar, ich habe gegen Gott gesündigt. Ich habe etwas gegen ihn getan und auf mich wartet eigentlich das Gericht. Das heißt wahre Umkehr. Und hier sehen wir die wenigen Worte, auf Hebräisch sind nur 5 Worte, diese wenigen Worte bewirken etwas Unglaubliches, eine Erweckung, eine geistliche Erneuerung, ein Aufbruch in dieser Stadt. Wenn Gott ruft und einen Auftrag gibt, dann gibt er auch die Vollmacht dazu. Der Jonah, der hatte keine Ahnung. Er sagt, ich sag's einfach. Der wusste nicht, was passiert, oder? Aber wenn Gott durch uns spricht, dann zeigt sich seine Vollmacht. Jona war wirklich nicht das ideale Werkzeug für eine Erweckung in Ninive. Liebte er die Menschen? Nicht wirklich. War er motiviert für seinen Auftrag? Nein. Also, aber der war Gott gehorsam. Wenn wir warten, bis unsere Motive stimmen, bis wir die Menschen von ganzem Herzen lieben und weiß ich was, dann können wir noch lange warten. Aber es geht darum, dass wir gehorsam sind und das tun, was Gott von uns will. Wir sehen hier, Gehorsam ist ein wichtiger Schlüssel zur Erweckung, zur Erneuerung. Ein einziger Mann ist gehorsam und durch ihn ist eine Erweckung gestartet. Über 120 Menschen, 20.000 Menschen sind zum Glauben gekommen, weil ein Mann gehorsam gewesen ist. Auch du kannst in dir eine Erweckung tragen. Das glaubst du nicht wirklich, oder? Aber hey, jede Erweckung auch in der Geschichte hat mit einem einzelnen Mann angefangen, der gesagt hat, Gott, ich stelle mich einfach dir zur Verfügung, ich will dir gehorsam sein. Wer weiß, vielleicht beginnt auch hier in Wiel, nicht in Wiel, in Bülach sind wir, eine Erweckung durch dich. Und schon speziell. Gott bewirkt durch einen rebellischen, widerspenstigen Propheten eine solche Erweckung. Wisst ihr, was das mir zeigt? Es geht nicht so viel um mich, es geht nicht so viel um dich, um deine Fähigkeiten, um deine Gaben, sondern um unseren Gott. Wir haben einen Gott der zweiten Chance. Wir haben einen Gott, der es liebt, Versager in seinem Dienst zurückzunehmen und sie zu gebrauchen auf wunderbare Art und Weise. Und einige von euch sind hier und denken, nein, also mich kann Gott wirklich nicht gebrauchen. Einige von euch haben zu lange den Lügen des Satans geglaubt, der dir immer wieder sagt, du bist nichts, du kannst nichts, du bist unbrauchbar für Gott. Aber ich glaube, Gott möchte dir heute Morgen sagen, ich liebe Versager. Ich liebe es, durch Versager zu wirken. Ich liebe es, neue Chancen zu geben. Weißt du warum? Weil dann werden die Versager es nicht auf die eigene Kappe nehmen, wenn sie etwas erleben, sondern sagen, ich kenne mich doch. Ich gebe Gott alle Ehre, er hat es getan. Er will dich gebrauchen, auch wenn Menschen dich abgeschrieben haben, auch wenn du dich selber abgeschrieben hast. Gott will dich gebrauchen, er will dir eine neue Chance geben. Er will auch durch dich Großes bewegen. Denk an Jona. Es gibt im Alten Testament keine größere Erweckung wie diese. Kein anderer Prophet in der Bibel hat mehr bewirkt wie der Jona, dieser rebellische Prophet. Oder denk an Petrus. Kein anderer, der so viel bewegt hat wie Petrus. Denkt an Pfingsten. Zwei Versager. Wenn Gott mit zwei Versager etwas anfangen konnte, dann kann er mit einem dritten auch, oder? Gott kann auch durch dich Großes bewirken. Und er fragt dich heute Morgen, was willst du, dass ich durch dich tue? Was ist deine Erwartung? Erwartest du überhaupt etwas von Gott, dass er etwas durch dich bewirkt? Wie groß ist dein Traum? Träumst du noch oder hast du schon resigniert? Gott will dir sagen, hey, ich will dein Gebiet erweitern. Ich erwarte, dass du mit Glauben antwortest. Erwarte Großes von ihm. Sag ihm, hey, ich will, dass du mich brauchst. Das, was ich bis jetzt erlebt habe, ist definitiv zu wenig. Oder seid ihr zufrieden mit der Realität, mit dem, was Gott durch euch bis jetzt gewirkt hat? Ich nicht. Ich sage, Gott, ich will noch mehr von dir. Gott will dich brauchen. Wenn Gott den Jona brauchen konnte, dann auch mich, dann auch dich. Gott schenkt Jona und auch dieser Stadt Ninive eine neue Chance. Und wir lesen am Schluss, und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Das ist Gottes Gnade. Er ändert sogar seine Pläne. Aus menschlicher Perspektive würden wir sagen, oder? Gott weiß es eh, was ihm voraus passiert, oder? Aber aus menschlicher Perspektive ändert Gott seine Pläne nur wegen uns, um uns seine Gnade zu zeigen. So ist Gott. Das ist die Botschaft von heute. Egal, wie schlimm du versagt hast, egal, in was für einem Loch du dich befindest, egal, wie du dich verurteilst, bei Gott findest du eine neue Chance. Es gibt keine hoffnungslose Fälle bei Gott. Wenn er sogar diese brutalen Assyrer retten konnte, dann kann er auch dich retten, dann kann er auch deine Familie retten, deine Nachbarn, deine Freunde, deine Arbeitskollegen. Der wird auch mit ihnen fertig. Das kann ich dir garantieren. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und so schnell denken wir, der kommt nie zu Jesus. Keine Chance. Hör auf, Menschen abzuschreiben. Bei Gott hat jeder eine Chance. Wie viele von euch wünschen sich, dass Menschen in eurem Umfeld zu Jesus finden? Wie viele von euch beten auch für Menschen, dass Menschen zum Glauben kommen? Aber wie soll das passieren? Wie kehren Menschen um? In Römerbrief Kapitel 10 beschreibt es Paulus, wie das geht. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Haben wir den Auftrag dazu bekommen? Mittlerweile ist das klar, oder? Genau da, das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Weißt du, manchmal ist es keine Freude, Manchmal denken die Leute, der kommt schon wieder und will mir irgendein Flyer geben und weiß ich was. Aber hey, es ist Freude im Himmel, wenn du hingehst. Du bist ein Freudenbote. Und es ist so gut zu wissen, wir haben keine Drohbotschaft. Wir müssen nicht sagen, noch 40 Tage und dann ist fertig mit dir. Wir haben eine frohe Botschaft. Evangelium bedeutet gute Nachricht, dass Jesus retten will. Deshalb ist Jesus in dieser Welt gekommen, um uns zu zeigen, dass Gott nicht verrückt ist auf uns, sondern dass er retten will. Jesus hat am Kreuz sein Gottes Gericht auf sich genommen, damit wir nicht das Gericht erleben dürfen, erleben müssen. Er ist für uns gestorben, für unser Versagen, für alles, was wir versaut und verbockt haben, damit wir Vergebung empfangen. Und wenn du zu Jesus zurückkehrst und sagst, ja, es tut mir leid, bitte vergib mir und ich will gehorsam sein, ich will mit dir leben, dann vergibt er dir und dann gibt er dir eine neue Chance. Das Kreuz ist die Garantie dafür. Und dann gilt es auch für dich, nun gibt es keine Verurteilung mehr für die, die in Jesus Christus sind. Jesus selber greift diese Geschichte auf und er sagt im Matthäus Evangelium 12, da sagten einige Schriftgelehrten Pharisäer zu Jesus, Meister, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber gab ihnen zur Antwort, ein Zeichen verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat. Aber es wird dir kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde sein. Im Gericht werden die Leute von Ninive gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt. Und hier ist einer, der mehr ist als Jona. Darf ich dich fragen, wie antwortest du auf die Botschaft von Jesus? Da ist einer, der mehr ist als Jona und der lädt dich ein, umzukehren. Und zu sagen, ja Gott, ich komme zurück zu dir, weg von meinem eigenwilligen Weg, ich will Gott gehorsam sein. Ich habe mich gefragt, was wäre passiert, wenn Jona nicht nach Ninive gegangen wäre? Was wäre passiert? Was passiert, wenn wir nicht dorthin gehen, wo Gott uns sendet? Menschen wird die Möglichkeit geraubt, die Botschaft von Jesus zu hören. Menschen haben nicht die Chance, umzukehren. Menschen gehen verloren. Aber was könnte passieren, wenn wir gehorsam sind, wenn wir hingehen und wenn wir die neuen Chancen von Gott anpacken? Über 120.000 Menschen sind umgekehrt, weil Jona, ein einziger Mensch, gehorsam war. Wie viele Menschen wünschst du dir, dass durch dich umkehren? Hast du dir schon mal überlegt? Hast du überhaupt diese Erwartung? Ich habe mal innerlich Gott gesagt, ja, ich wünsche mir so viele. Gott sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle, haben wir gesehen. Und dein Gehorsam kann der Start deiner Erweckung sein. Gott ist der Gott der neuen Chancen. Es gibt Hoffnung für dich persönlich, wenn du versagt hast, für deine Mitmenschen, für diese Stadt, für unser Land. Es gibt Hoffnung, weil Gott ein Gott der neuen Chancen ist. Lasst uns aufstehen und Gott dafür danken. Ich danke dir, Vater im Himmel, für dein Reden durch diese Geschichte von Jona. Danke, dass du uns immer wieder eine neue Chance gibst. Danke, dass du uns in unserem Versagen immer wieder begegnest und uns nicht aufgibst. Und so wollen wir uns heute neu entscheiden, dir gehorsam zu sein, uns dir zur Verfügung zu stellen und dir sagen, brauchst du uns? In unserer Schwachheit, in unserer Machtlosigkeit zeigst du deine Vollmacht. Und schenk du doch, dass durch uns Menschen Jesus finden. Schenk, dass noch viel mehr Menschen durch unseren Gehorsam erkennen dürfen, wer du bist. Danke, Herr, dass wir Träger deiner Gnade sind. Und es geht nur darum, dass wir diese Gnade weitergeben. Und dass wir die Liebe, die wir von dir empfangen, dass wir sie fließen lassen zu den Menschen. Wir preisen dich und wir danken dir, dass du uns das Privileg gibst, deine Mitarbeiter zu sein, mit dir zu dienen, damit dein Reich kommt, auch hier in Bülach. Und wir bitten dich, schenk du Erweckung. Schenk du einen geistlichen Aufbruch und Erneuerung auch in dieser Stadt, damit Menschen in Massen zu dir umkehren und ein neues Leben empfangen. Wir trauen dir das zu, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.